Ja, dann freuen wir uns auf diesen Nachmittag, auf die zweite Runde Himmelfahrt. Und ich habe alles ganz schön fein säuberlich auf PowerPoint gezogen. Und heute Morgen beim Frühstück haben die gesagt, es gibt aber keinen Beamer im Zelt. Die Punkte, alles habe ich schön groß geschrieben und so, und müssen wir halt ohne durchkommen. Und in Himmelfahrt ist es ja, wir haben heute Morgen damit aufgehört, dass der Herr Jesus aufgefahren ist und wiederkommt, um uns zu holen, damit wir da sind, wo er ist. Und dieses Wiederkommen, dass Jesus wiederkommt, das ist etwas Wunderbares. Der Bernhard Rebsch, der hat mich noch 2-3 Mal angerufen in die Schweiz, als er wusste, dass er einen Hirntumor hat und dass es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange geht. Und bei jedem Anruf hat er das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, Daniel, sag den Leuten, dass Jesus sie lieb hat und dass er bald wiederkommt. Und finde ich sehr schön, er hat mit dieser Erwartung gelebt, der Herr Jesus kommt bald wieder. Und er hat die Menschen lieb und er kommt bald wieder. Und auch heute Nachmittag soll es einfach um ihn gehen. Einfach Jesus. Nichts Neues. Ich kann euch tatsächlich nichts Neues bringen. Es ist alles schon, ihr kennt das alles schon. Heute Nachmittag würde ich jetzt hier 4 Verse an die Wand beamen aus dem Kolosser. Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und das sind Verse von Paulus an die junge Gemeinde in Kolossea, junge Christen und auch neugeborene, frisch bekehrte Christen, an die er geschrieben hat. Und da ist einiges drin, das einfach gut ist, das uns gut tut. Ich habe wieder 3 Überschriften, die ihr nicht seht auf der Leinwand, aber die sind da. Ich lese mal diese 4 Verse und werde dann ein paar Gedanken dazu sagen. Seid nun mit Christus auferweckt. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Auch hier kommt das wieder klar zum Ausdruck, Jesus Christus sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Ja, tolle Verse, wunderbar, eine wunderbare Aufforderung, nach oben zu schauen, auf Jesus zu schauen. Kurz bevor er da in den Himmel aufgefahren ist, hat er ja auch den sogenannten Missionsbefehl gegeben und hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wir dürfen hinausgehen in seinem Namen, wir dürfen. Das ist ein Auftrag und eigentlich jedes christliche Werk, das gestartet wurde, auch die Klostermühle, ist aufgrund von solchen Aussagen, wie wir sie heute Morgen gelesen haben und auch jetzt hier, Jesus Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist auf dem Thron und er ist nicht im Ruhestand, er ist in Reichweite. Er ist da, er steht hinter uns und in seinem Namen dürfen wir vorwärts gehen in den ganz normalen Alltag. Aber wir haben so viele tolle Verse gelesen heute Morgen. Und jetzt gerade habe ich noch einen gesagt, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Aber wie schaut denn das im Alltag nachher aus mit diesen wunderbaren Wahrheiten? Da sieht es dann manchmal, zumindest bei mir, nicht immer ganz so siegreich aus. Jetzt heute hier geht gut, weißt du, das ist kein Problem, diese Bibelverse lesen und Gott versuchen groß zu machen, aber schon nächste Woche ist der Alltag wieder da und da sollte das ja dann auch irgendwie funktionieren. Und das Böse ist ja dann auch da und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass da manchmal die Türe aufdrückt und der Schuh reindrückt und es drückt einfach. Und es ist nicht immer ganz so siegreich, der Alltag. Und ich glaube, Paulus hat das geschrieben an die jungen Kolosser, die das auch gekannt haben. Und die jungen Kolosser da, die haben gemeint, dass wenn sie viele Regeln aufstellen, Gebote aufstellen, dann können sie siegreich durch den Alltag gehen. Paulus will uns hier zeigen, wie wir im Alltag, nicht uns, er will es den Kolossern zeigen, den jungen Christen zeigen, wie sie auch im Alltag, im persönlichen Leben siegreich vorwärts gehen können. Aber es gibt natürlich viel, das Böse möchte, dass wir resignieren, die Versuchungen kommen und nicht immer geht man siegreich daraus hervor. Und wenn ich das aber lese, zum Beispiel im Kapitel vorne dran, jetzt haben wir Kapitel 3 gelesen, im Kapitel 2, da sagt er zum Beispiel im Vers 21, du sollst das nicht anfassen, das nicht kosten, das nicht anrühren. Und dann einfach ein Verbotsschild nach dem anderen. Toll, hä? Als Christ unterwegs zu sein und ein Verbotsschild nach dem anderen. Christen tun doch das nicht. Aber er reagiert recht heftig und er sagt im Vers 22 dann, die sowieso keinen Bestand haben, diese Dinge haben sowieso keinen Bestand. Und weiter unten folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Und ich glaube, was damals schon ein Problem war, dass man im Leben mit Jesus Christus ganz viele Regeln aufstellen will, um nicht in Sünde zu fallen, um nicht der Versuchung zu erliegen. Und man erliegt dann doch der Versuchung und das Böse drückt eben doch hinein. Und es ist ein Kampf. Ein Alltagskampf und Paulus will uns hier mit diesen Versen ermutigen, wie dagegen anzugehen. Vor unser ältester Sohn, der Micha, der ist jetzt 26, aber vor vielleicht 8 Jahren, da hat er so diese Zeit gehabt, wo er neue Jeans gekauft hat, die waren aber schon kaputt. Für viel Geld hat er neue Jeans gekauft, waren schon kaputt. Wie kann man sowas machen? Die waren zerrissen und so weiter, aber er hat halt diese Phase gehabt. Und dann am Sonntagmorgen sind wir zur Gemeinde und er zieht seine kaputten Jeans an. Und ich sage, du willst aber nicht mit diesen Jeans in die Gemeinde kommen. Und da hat er was gesagt, was ich bis heute nicht vergessen habe. Da hat er gesagt, Papa, Gott schaut das Herz an und nicht die Jeans. Und das sind so typische Regeln. Jetzt studiert er auf St. Krishona Theologie und will dann auch so in einen Dienst gehen. Jetzt hat er vor kurzem gesagt, Papa, übrigens, ich schaue das jetzt differenzierter an. Hättest du schon damals auf mich hören können. Aber ja, so wächst man im Glauben und er schaut es anders an. Aber es ist eben doch verbreitet. Das darfst du nicht und das macht man als Christ nicht und dieses auch nicht. Aber man fällt dann doch, man ist dann doch nicht siegreich, trotz allen Geboten. Und Paulus sagt, Geboten und Lehren von Menschen, menschengemachte Lehren. Und er verurteilt es eigentlich. Und darum behaupte ich, schreibt er eben in diesem Kolosser, in diesen Versen, die ich eingangs gelesen habe, so sucht, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist. Auf Jesus schauen, ihm vertrauen. Und ja, da sitzen jetzt einige hier, die sagen, Daniel, es ist nicht so einfach. Doch, es ist so einfach. Ich kann nichts anderes sagen. Ich weiß auch nicht, mit welchen Ohren du das gehört hast, wenn ich das gelesen habe, wenn da steht, also einfach dieses sucht, was droben ist, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Keine Ahnung, mit welchen Ohren du das hörst. Ich verbinde es positiv, aber andere denken, ah, muss ich noch frommer sein, muss ich noch frommer sein und die weltlichen Dinge kann ich nicht genießen und ich würde doch so gerne, doch, das meint Paulus nicht. Selbstverständlich kannst du ein gutes Essen, ein weltliches gutes Essen, Männer essen immer gerne, ein Stück Fleisch oder so, genießen. Oder auch die Dekoration oder was auch immer. Selbstverständlich dürfen wir die Sachen hier genießen. Das ist nicht, was Paulus wirklich meint. Er will die jungen Christen auf Jesus hinweisen. Paulus wendet uns unseren Blick immer zu Jesus. Und das ist die erste Überschrift, die jetzt auf dem Beamer nicht erscheint, ist: Es stärkt mich, wenn ich mich Jesus zuwende. Es stärkt mich, wenn ich mich Jesus zuwende. So einfach ist das. Und ich mache das in meinem Leben. Ich versuche, ganz normal in den Alltag zu gehen. Nichts, ich muss niemand kopieren, ich muss auch niemand anderes sein. Ich darf einfach mit ihm gehen und auf ihn schauen. Und dann kommen aber die weltlichen Dinge, die weltlichen Herausforderungen. Und der Herr Jesus kämpft und ich darf stille sein. Auch wenn die Versuchungen kommen, darf ich fröhlich anpacken. Ein anderer, der das auch erlebt hat, John Wesley, er, wenn man seine Biografie liest, sehr, sehr eindrücklich, er hat mit seinem Bruder zusammen einen Club gegründet und die haben tatsächlich gesagt, komm, wir schreiben auf, wie man lebt, dass Gott Freude hat. Und wir planen danach unseren Alltag genau so. Und ich kann es nicht genau auswendig sagen, wie er es gemacht hat, aber 5 Uhr aufstehen, 10 Minuten Gebet, dann rasieren und waschen, dann eine Stunde Bibel lesen, dann frühstücken, dann singen mit den Brüdern, dann, bis zum wieder ins Bett gehen. Und sie haben einen Club gegründet, wo sie genau so leben wollten. Und sie haben dann den Spitznamen erhalten, Methodisten. Sie wollten dem christlichen Leben eine Methodik unterlegen. Mit einer Methodik wollten sie das christliche Leben perfekt leben. Und sie haben sich ganz schön bemüht und angestrengt, kann ich euch sagen. Und dann hat man, die Gemeinde hat dann die zwei Brüder in die Mission ausgesandt. Und nach 2 Jahren wurden sie vom Missionsfeld zurückgeschickt mit dem Hinweis, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. John Wesley kam zurück als schwer gescheiterter Mann. Zerbrochen, erledigt und gemerkt, so geht's nicht. Wir können das nicht machen mit unseren menschlichen Regeln und Zusatzlehren. Der Alltag fordert uns, aber ich kann einfach nur raten, in unserem Alltag trachtet nach dem, was droben ist. Suchet nach dem, was droben ist, wo Christus sitzt zur rechten Seite. Das ist, was Paulus uns lehrt. Wir sollen auf Jesus schauen. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass unser Name im Buch des Lebens steht und wir seine Kinder sind. Und wir müssen nicht auf die Versuchungen schauen. Wir müssen nicht auf die Anfechtungen schauen, auf das Böse. Und es wird kommen. Es ist ein Kampf, es ist ein Alltagskampf. Sondern auf Jesus Christus schauen. Es stärkt mich, wenn ich mich Jesus Christus zuwende. Ich versuche das jeden Tag zu machen. Ich bin damals hier von der Klostermühle weggegangen, vor 18 Jahren. Ich glaube es fast selber nicht. Das fühlt sich an wie 5 Jahre. Und ich habe ein Haus übernommen. Ein paar von euch waren da in der Kapelle. Das sieht sehr schön aus, aber ich habe es übernommen in einer Zeit, wo es wochenweise leer gestanden hat und die Zahlen haben tiefrot ausgeschaut. Und ich wusste gar nicht, ja, was soll ich jetzt, wie soll das wieder voll werden? Und es ist einfach mein Gebet gewesen, auf Jesus zu schauen und mit Jesus zu gehen. Jeden Tag, eigentlich bis heute, versuche ich dahin zu gehen. Ich wohne nicht im Haus selber, es ist etwa 17 Kilometer dazwischen. Und ich versuche das mit dem E-Bike zu machen, im Winter mache ich es mit dem Auto. Und dann habe ich da Zeit zum Reden und dann ganz oft fahre ich dahin und sage, Herr Jesus, ich freue mich, dass ich arbeiten gehen darf. Und die Leute sagen immer, ich sei der Leiter, aber ich weiß ja haargenau, das bin ich nicht, das bist eigentlich du, weil ich kann das gar nicht leiten, aber du kannst das schon irgendwie leiten. Und ich glaube, er hat dieses Gebet wunderbar übertroffen. Und er hat diese Wochen wieder gefüllt und da kommen wieder Leute und es kommen Leute zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Trachte nach dem, was droben ist. Such nach dem, was droben ist. Es stärkt mich einfach, wenn ich mich Jesus zuwende. In den Alltagsproblemen. Und nicht auf die Probleme schaue. Die kommen auch, keine Angst. Aber dann auf Jesus schauen. Im Johannes Kapitel 3 redet Jesus mit Nikodemus und er erwähnt dort Mose. Und Mose, da gab es diese Plage im Volk Israel mit den Schlangen, mit diesen giftigen Schlangen, eine furchtbare Plage. Und die Schlangen haben die Menschen gebissen und die Menschen sind gestorben. Es gab ein Geschrei im Volk. Und es kam bis zu Mose und Mose hat mit Gott gesprochen und Gott hat gesagt, richte eine eherne Schlange auf und sag den Menschen, sie sollen auf die eherne, erhöhte Schlange schauen. Ja nein, das geht doch nicht, haben da sicher einige gesagt. Ich habe noch 10 Schlangen im Zelt zu Hause, ich muss zuerst denen den Kopf abschlagen. Nein, ich bin gebissen, ich muss zuerst zum Arzt gehen, sonst werde ich sterben. Versteht ihr? Man kann dann immer noch aufs Problem schauen, obwohl die Antwort gewesen wäre, auf die erhöhte Schlange zu schauen. Und ich glaube, das ist auch bei uns im Alltag, wenn das Böse drückt. Und ich kenne das Böse, es drückt. Und der Schuh ist manchmal da drin und die Türe will nicht zugehen. Und man will dann noch dagegen kämpfen. Man muss doch zuerst noch das Problem lösen und die Versuchung besiegen und so weiter. Tatsache ist, das Böse besiege ich nicht. Ich muss auf Jesus schauen. Es stärkt mich, wenn ich auf Jesus schaue. Es tut mir einfach gut. Er hat genügend Kraft. Er ist der Sieger über all diesen Kämpfen. Haben wir nicht in einem Lied gerade von Kämpfen gesungen vorhin? Und dass er für uns kämpft. Auf Jesus schauen. Er ist auch der Erhöhte am Kreuz auf Golgatha. Trachtet nach dem, was droben ist. Und so verliert die Versuchung die Macht in meinem Leben, in unserem Leben. Wenn wir das tatsächlich tun, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Neid, Hass, unreine Gedanken, ja, das habe ich manchmal. Und ich darf auf Jesus schauen. Und nur so verliert das die Macht in meinem Leben. Das ist das Erste. Es stärkt mich, wenn ich mich Jesus Christus zuwende. Im Alltag, im ganz normalen Alltag. Das Zweite, was ich hier aufgeschrieben habe, ist ein klärender Rückblick zurück ins Leben. Wenn wir jetzt hier bei Paulus wieder lesen, hat er geschrieben, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Ha. Denn ihr seid gestorben. Wie bitte? Er schreibt an lebendige Leute und sagt, ihr seid gestorben. Er will sie daran erinnern, dass sie tatsächlich gestorben sind. Dem alten Leben abgestorben. Und das sind ja junge Christen und er erinnert sie daran und er erinnert sich sicher auch an seine Bekehrung. Und es tut gut, manchmal zurückzuschauen, wo war das, wo mir Jesus begegnet ist, wo ich das Alte gegen Neues getauscht habe. Und bei Paulus, der hat sich ja unglaublich angestrengt. Ich weiß nicht, ob es jemals jemand gegeben hat, der sich mehr angestrengt hat. Sein ganzes Leben hat er ausgelegt, so zu leben, dass Gott gefallen hat an ihm. Und Gebote gehalten und Gesetze gehalten und alles Mögliche. Und dann war er auf dem Weg nach Damaskus. Und da ist er Jesus begegnet. Diese Stimme, wie ihn Jesus angesprochen hat. Und dieses Licht, das ihn umgeben hat, er hat auf einen Schlag gemerkt, alles, was mir vorher Gewinn war, ist jetzt Verlust. Das, was ich hier erlebe, das ist das, was ich gesucht habe. Und er ist dem Alten abgestorben und hat sich dem Neuen zugewandt. Also dieser Blick zurück, der ist gut für uns, dass wir zurückschauen und das Alte hinter uns lassen. Und es ist gestorben. Paulus schreibt, ihr seid gestorben. Das Alte ist gestorben, aber es ist doch nicht ganz gestorben, gell? Also bei mir kommt es immer noch mal wieder hoch. Und ich habe Sachen in meinem Leben, das ist unglaublich. Das poppt einfach plötzlich auf. Und ich frage mich, woher kommt jetzt das und wieso kommt das wieder? Aber im richtigen Moment, es erwischt mich manchmal auf dem falschen Fuß. Und dann ist es eben wichtig zu wissen, ein Blick zurück. Nein, Jesus ist mir begegnet. Ich habe mein Leben gegeben. Er hat auch das, was da immer wieder mal aufpoppt, ich weiß nicht warum, hat er mit sich ans Kreuz genommen. Und er hat es in den tiefsten Tod hinuntergenommen, diesen Dreck. Paulus hat von Dreck und Kot geschrieben bei den Philippen. Das ist alles da unten. Und er ist auferstanden ohne den alten Dreck. Nein, mir ist vergeben. Nein, ich bin ein Kind Gottes. Nein, ich gehöre zu Jesus. Und es hat keine Macht über mein Leben. Aber ja, ich kenne das. Solche Sachen kommen, ganz unterschiedlicher Natur. Und ich frage mich, warum das manchmal immer wieder auftaucht. Ihr seid gestorben. Das alte Leben ist hinter uns und wir leben in einem neuen Leben, das Jesus Christus ein gutes Werk in uns angefangen hat und er will es vollenden, bis an den Tag Jesus wiederkommt. Dritter Punkt, das erste, es stärkt mich einfach, wenn ich mich Jesus zuwende. Trachtet nach dem, was droben ist. Zweiter Punkt, Blick zurück. Ich bin ein Kind Gottes. Das Alte ist gestorben. Ich lebe in einem neuen Leben. Und der dritte Punkt, wir haben einen wunderbaren Ausblick vor uns. Und das ist auch Himmelfahrt. Das hat das einfach ermöglicht, dass Jesus aufgefahren ist und auf dem Thron sitzt. Und heute Morgen habe ich das schon gesagt, er ist vorausgegangen, um vorzubereiten für uns. Er wird wiederkommen und wir werden da sein, wo er ist, bei ihm sein. Und wir werden mal so sein, wie es gedacht ist. Wir haben einen unglaublichen Ausblick. Auch all die Leute, die beeinträchtigt sind, werden mal nicht mehr beeinträchtigt sein. Wir werden mal, das ist der Ausblick, wir werden mal, es wird wunderbar sein. Aber Paulus schreibt das so. Er schreibt hier weiter, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das ist es, was er hier sagt. Das ist unser Ausblick. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Unser neues Leben ist noch verborgen. Wir sehen es noch nicht. Es ist unseren Augen, wir sehen es nicht. Wir sind zwar Kinder Gottes, der Glaube ist real, der Heilige Geist ist in uns und doch sehen wir es noch nicht. Es ist noch verborgen. Wir haben noch nicht den Auferstehungsleib. Wir reden zwar oft so und sagen Christus in uns, aber wenn ich jetzt hier aufmachen würde, du würdest Christus nicht sehen. Das ist, du siehst, es ist noch verborgen. Wir haben den Auferstehungsleib noch nicht. Der neue Leib kommt erst. Und ich merke das je länger, je mehr. Früher habe ich immer ein bisschen gelacht über Leute, die vor dem Sport so Übungen gemacht haben, so Dehnübungen und so. Ihr lacht jetzt auch, jetzt mache ich sogar Turnübungen am Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich wieder gut durch den Tag gehe und ich merke, wie gut das tut. Umso älter ich werde, umso mehr werde ich daran erinnert, ich habe den Auferstehungsleib noch nicht. Aber es kommt, es ist uns voraus, es ist der grandiose Ausblick, den wir haben werden. Und ich freue mich so für alle beeinträchtigten Leute. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein bisschen beeinträchtigt. Nein, es gibt Leute, die wirklich beeinträchtigt sind. Und wir werden mal den neuen Leib haben. Und wir werden, wenn Christus offenbart wird, werden wir mit ihm in Herrlichkeit offenbart werden. Das ist der Blick, den wir haben nach vorne. Dürfen uns freuen. Und ich denke, ganz besonders freuen dürfen sich Leute, die durch schwierige Lebenssituationen gehen, auf diesen Ausblick. Es gibt Leute, die sind krank, ein Leben lang krank. Es gibt Leute, die werden um Jesu Namen willen aufs Schlimmste verfolgt. Und die haben diesen Ausblick auch. Und es ist noch verborgen. Ich wünschte mir manchmal, es wäre nicht verborgen. Ich wünschte mir, ich könnte durch Obenhof gehen und sagen, ah, das ist ein Christ, weil man es einfach sieht. Und da ist eine Christin oder im Bus oder im Zug. Ah, du bist auch Christ. Aber es ist noch verborgen, obwohl es real ist und schon da ist. Aber was ich sagen wollte ist, auch diejenigen, die um Jesu Namen willen verfolgt werden, dürfen sich an dieser Wahrheit erfreuen und im Glauben festhalten, dass das mal anders sein wird. Ich habe ein Buch gelesen, ich habe es im Zimmer liegen lassen, ich wollte es euch zeigen, von Open Doors. Und da ist der Nick Ripken, er hat Christen besucht in der ganzen Welt und ihre Geschichten aufgeschrieben, Christen, die verfolgt wurden. Und eine Geschichte da drin muss ich euch einfach kurz schildern. Und es ist in Russland geschehen, ein Mann, ein Vater mit zwei Kindern, hat immer abends seinen Kindern aus der Bibel vorgelesen, weil im Dorf keine Kirche mehr war. Und da hat er zu seiner Frau gesagt, dass die Kinder größer wurden, wir müssen denen die biblischen Geschichten erzählen und erzählen, wer Gott ist. Und das hat nicht lange gedauert und da hat der Nachbar das festgestellt und gesagt, darf ich auch dazukommen? Und da habe ich gesagt, ja, kannst auch dazukommen. Und da haben sie zusammen gesungen und Bibel gelesen und der nächste Nachbar. Und plötzlich war sein Haus so voll mit Leuten, dass sich das ein bisschen zu weit herum gesprochen hat. Und auf jeden Fall wurde dieser Vater abgeholt und 1000 Kilometer weit weg in den Norden in ein Gefängnis gesteckt mit 1500 Schwerverbrechern. Und er war 17 Jahre dort, in einer Zelle, wo er einen Schritt machen konnte bis zum Klo und einen Schritt bis zum Gitter der Türe. Und da war er. Und er hat gesagt, er ist jeden Morgen aufgestanden. Und da hat er sich an die Gitterstäbe gestellt und da hat er ein Jesuslied gesungen. So steht es in diesem Buch. Jeden Morgen hat er das gemacht. Und da ging natürlich Gelächter los. Und wenn er dann raus durfte, da hat man mit ihm Essen nach ihm geschmissen. Nicht nur Essen, auch noch andere Dinge. Und dann hätte er manchmal ein Zettelchen gefunden, irgendwo am Boden in der Gefängniszelle. Und das hätte er immer genommen und wäre sofort ins Zimmer gegangen und hätte noch die Bibelverse, die er noch auswendig wusste, da drauf gekritzelt. Und dann in der Zelle ganz oben an der Betonsäule dran gemacht, die immer feucht war, und hat es da geklebt. Und das war sein Lobpreisaltar für Gott. Und die Wärter sind immer wieder mal gekommen und haben das entdeckt. Und dann hat er Prügel bekommen und die haben das wieder runtergenommen. Und einmal hat er ein ganzes Blatt gefunden. Und bevor er das Blatt gefunden hat, kamen sie und haben gesagt, wir haben jetzt gehört, dass deine Frau umgebracht wurde und deine Kinder sind jetzt in Obhut gegeben worden, weil sie wollten, dass er den Glauben an Jesus loslässt. Er hätte nur unterschreiben müssen. Und als er das gehört hat, dass jetzt sogar noch die Frau umgebracht wurde und die Kinder natürlich in kommunistische Obhut gebracht wurden, da ist er fast zerbrochen. Und da ging er in die Zelle und da hat er den Wärtern gesagt, bringt mir diesen Zettel, ich unterschreibe, ich muss nach meinen Buben schauen. Ich kann nicht mehr anders. Und dann hat er in dieser Nacht hat er die Stimmen von seiner Frau gehört und von seinen Kindern. Und er wusste, nein, sie leben. Und am nächsten Morgen hätte er unterschreiben sollen, er hätte nur eine Unterschrift machen können und er hätte aus dem Gefängnis rausgehen können. Und er hat gesagt, nein, nichts wird unterschrieben. Ich habe die Stimme meiner Frau gehört und meine Kinder. Also ganz berührend. Die Frau hat später gesagt, an dem Abend haben sie gewusst, sie müssen ganz speziell beten für ihren Mann im Gefängnis. Auf jeden Fall hat er dann so ein ganzes Blatt gefunden. Und da hat er ganz viel drauf geschrieben und hat es an die Säule geklebt. Und als sie das gesehen haben, gab es Prügel und Schläge aufs Schlimmste. und haben sie gesagt, morgen wirst du hingerichtet. Und am nächsten Morgen, jetzt müsst ihr euch festhalten, sind die Wärter gekommen und haben ihn aus diesem Gefängnis mit 1500 Kriminellen rausgeholt. Und dann wären 1500 gefangene Verbrecher an ihre Gitterstäbe gegangen und hätten sein Jesuslied gesungen. Jetzt singen die für ihn dieses Lied, das er jeden Tag gesungen hat. Und die Wärter haben ihn sofort losgelassen und haben gesagt, wer bist du? Was bist du für einer? Warum singen Verbrecher für dich ein Jesuslied? Dann sind sie mit ihm rausgegangen und wollten ihn erschießen und haben ihm nochmal die Möglichkeit gegeben zu unterschreiben. Dann kannst du nach Hause gehen. Und er hat das auf sich genommen und die Wärter sind reingegangen. Und er stand da und wusste gar nicht, was los ist. Und die Wärter sind reingegangen und nicht mehr rausgekommen und hatte gemerkt, das ist meine Entlassung. Nach 17 Jahren konnte er nach Hause gehen. Und er hat an Jesus Christus festgehalten. Er hat aufgeschaut zu Jesus. Er hat sicher auch manchmal zurückgeschaut und gemerkt, das Alte ist gestorben. Das Neue ist real da. Aber er hat auch den grandiosen Ausblick gehabt. Einmal, unser Leben ist verborgen in Christus mit Gott. Wenn aber Christus kommt, werden wir mit ihm in Herrlichkeit offenbart werden. Und das ist unser Ausblick und darauf können wir vorausschauen. Das waren meine Gedanken für heute Nachmittag. Dass wir uns ihm zuwenden, einen klärenden Blick zurück machen ab und zu. Und wir haben einen grandiosen Ausblick auf Jesus Christus und einen neuen Leib eines Tages bei ihm. Ich bete noch am Schluss. Herr Jesus, das ist so einfach, aufschauen zu dir. Es ist viel schwieriger, es dann auch zu tun in unserem Alltag. Aber das wollen wir tun. Mit dir, das ganz normale Leben, jeden Tag neu mit dir rechnen, dass du in uns und durch uns das tust, was wir selber nicht tun können. Wir danken dir auch, dass wir wissen, du kommst wieder, du hast uns lieb und ja, wir werden mit dir in Herrlichkeit sein, in einem neuen. Die Jünger haben dich angebeten, die haben dich gepriesen und gelobt und das wollen wir auch tun. Wir beten dich an, du bist unser Herr und Heiland. Amen.